Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice to Meet You Podcast der Sizzle Brothers. Heute haben Hannes und ich über verschiedenste Themen gesprochen, sind am Ende vom Hütchen zum Stöckchen gekommen, angefangen beim Grillen mit der Feuerplatte, über die neueste YouTube-Channel-Empfehlung, die wir euch aussprechen möchten, bis hin zum Thema Kooperationsverträge. Was passiert da eigentlich? Wie laufen so Kooperationen bei uns ab? Und am Ende haben wir natürlich auch wieder Community-Fragen beantwortet. Am Ende ist ein lustiger und ja durchaus vielseitiger Podcast entstanden und wir wünschen euch viel Spaß.
Heute bin ich hier, also Hannes hier, falls ihr mich noch nicht an der Stimme erkannt habt, zusammen mit Corby. Und mir ist eins gerade aufgefallen, wenn Corby gleich redet, achtet mal auf die Stimme. Ich finde, die ist fast genauso bassig wie die Stimme von, wie heißt er nochmal? Ortmanns.
Peter
Ortmanns.
Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ich gebe mir natürlich besondere Mühe, jetzt bassig zu reden wie Peter Ortmann. Schöne Grüße an dieser Stelle übrigens an Peter Ortmann, der gerade... Ja, wo ist er eigentlich?
Peter Ortmanns weiß ich nicht, weiß nur, Alex ist im Ausland gerade, wie es meistens im Ausland, der hat ja keinen Job, der ist Frühpensionär und wenn man so viel Geld hat wie Alex, muss man halt nicht mehr arbeiten, aber Peter Ortmanns, der ist gerade woanders, glaube ich.
Der ist wahrscheinlich arbeiten und irgendwo synchron sprechen.
Genau. Ja, so ist das. Ja, ich wollte gerade schon Peter sagen, Corby.
Wir haben auch Peter nennen.
Wir haben ja ein...
Da fällt mir immer wieder der alte Witz von, wie heißt er denn jetzt hier, aus dem Ruhrpott, der auf jeden Fall dann sagt, mein Name ist Peter, das ist mir zu lang, ich nenne ihn einfach Peter.
Ja, jetzt wo du das sagst.
Ja, genau, Markus Krebs war das.
Markus Krebs, okay.
Schönen Gruß.
Markus Krebs, das ist doch der immer so ein Witzefeuerwerk abgibt, ne?
Ja. Also muss ich richtig oldschool witzig und halt aus dem Pott, so ein Pott-Original.
Muss ich ehrlich sagen, ich finde Markus Krebs nicht so witzig.
Oh, das wenn ist, er das jetzt
ist,
hört hier.
Ja, aber das ist doch auch der Kollege, der in erster Linie es beherrscht, so Witze, sage ich mal, unter der Gürtellinie zu machen. Auch, ich meine, generell sind ja Witze, die irgendwie gegen Minderheiten gehen, oftmals witzig. Aber er macht das, glaube ich, nur.
Weiß ich nicht.
Ja, also.
Muss ich mal...
Aber ich finde, bevor wir jetzt mit dem großen Thema einsteigen, bleiben wir mal beim Comedian-Talk kurz. Ich finde generell, gibt es kaum noch gute Comedians und Komiker. Also ich persönlich, früher gab es einige. So einer wie Michael Mittermeier zum Beispiel, fand ich früher witzig. Nach 2 Jahren war der irgendwie verbraucht, hatte ich das Gefühl, hatte keine neuen Gags mehr und war auch weg von der... Man hat ihn nicht mehr gesehen. Dann gab es irgendwann Mario Barth, den fand ich noch nie lustig. Und ja, ich kann über... trockenen Humor lachen, sowas wie mein absoluter Highlight-Komiker, du wirst es wissen, ist Ulmen.
Logisch.
Ob das bei Jerks ist oder ob das bei mein neuer Freund ist oder was auch immer er so gemacht hat, der Typ ist für mich eine Koryphäe, ein absolutes Highlight. Aber das ist auch so eigentlich der Einzige.
Ja, weil er aber auch, glaube ich, das perfekt beherrscht mit Situationskomik. Also dass er gar nicht sich da irgendwie so ein Programm schreibt, so wie es sonst früher bei diesen ganzen Komikern immer war, sondern dass er auf bestimmte Situationen reagiert. Also ich finde ja zum Beispiel auch Felix Lobrecht super lustig.
Ja, stimmt.
Weil der kann das auch ganz gut, klar hat er sein normales Programm, aber kann auch super Situationskomik irgendwie anbringen.
Ja, ich habe übrigens auch das Gefühl, dass viele sich dann auf eine Sache versteifen.
Ja.
Mario Barth muss immer über seine Freundin sprechen.
Ja.
Der, wie heißt der, Kristall, redet immer über, darf er das? So, das ist so wie bei uns das Moin ihr Sizzler, das hat sich eingebürgert, nur dass bei uns Moin ihr Sizzler am Anfang einmal kommt, dann jeder weiß, aha, Sizzle Brothers geht los, ob es Video oder Podcast ist, hat übrigens gerade geklingelt. Aber bei denen ist irgendwie die komplette Komik auf so gewisse Punkte ausgelegt und das turnt mich, glaube ich, ab.
Ja, naja, wie du schon sagst, das ist so 1-2 Jahre lustig und danach ist irgendwie, ist irgendwie wieder das Gleiche in Grün.
Jetzt nochmal eine Frage an dich, du hast das, glaube ich, mir erzählt, war es nicht sogar so, dass Jerks, ich bin jetzt wieder bei Ulm, ohne Drehbuch, also klar, ein grobes Drehbuch gibt es, aber dass sozusagen das, was in einem Take passiert, komplett frei ist, so wie wenn wir ein Grillvideo drehen, wir reden drauf los, so haben die das, meine ich, aufgenommen, ne?
Ja, genau, also das war, glaube ich, da waren sie bei Babylon Berlin, nicht Babylon Berlin, das war...
Late Night Berlin.
Late Night Berlin, wie kam ich denn jetzt auf Babylon Berlin?
Das war eine Serie, Wahnsinn. Auf ARD, glaube ich, ja.
Nee, da waren sie bei Late Night Berlin und haben sie das nämlich unter anderem auch erzählt, dass sie zwar so ein Rahmenprogramm haben, die wissen jetzt, um welche Szene es gehen soll, aber dass das ohne irgendwie Text und ohne Drehbuch geschrieben ist. Mhm. Und dadurch entstehen dann halt auch diese lustigen Gags und vor allen Dingen auch dieses authentische Lachen teilweise.
Stimmt, ja.
Ich kann mich da dran erinnern, da saßen sie, glaube ich, bei diesem 16. Geburtstag von der einen Olga. Und da wussten sie selber gar nicht so genau, was da jetzt stattfinden wird und haben sich in Rage geredet und man hat richtig gesehen, wie sie sich authentisch und echt totgelacht haben über die Situation, ja, die da gerade entstanden ist.
Ich muss ja auch sagen, ich finde ja auch Farid Yardım einfach nur großartig. Ja, der Typ ist auch ein absolutes Highlight. Auch beim Tatort finde ich ihn auch gut. Ja. Und bei Jerks, bei anderen Sendungen, wo er mitgemacht hat, der Typ ist für mich auch Weltklasse.
Ja, ist ein doofer Typ auf jeden Fall.
Ja, schöner Einstieg in Grill. Naja, wir haben ja einen Podcast, der sich auch am Rand um das Thema Grillen bewegt. Um jetzt einen tollen Übergang zu finden, was natürlich auch bei so einer Sendung nicht fehlen darf, ist die Feuerplatte.
Ja, das war ein super Übergang.
Oder?
Ja. Nee, wir haben jetzt zur kalten Jahreszeit tatsächlich mal ein bisschen mehr für uns entdeckt, mit der Feuerplatte zu grillen. Also ich meine, wir haben ja schon ein Buch über das ganze Thema geschrieben, aber haben es in unseren Videos recht stiefmütterlich behandelt, also kam gar nicht so oft vor. Und jetzt Silvester war es so tatsächlich das erste Mal, dass wir sie wieder richtig groß genutzt haben und haben da eigentlich die Vielfalt dieser Feuerplatte mal wieder entdeckt.
Ja.
Und auch den Spaß daran. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist, wenn du am Grill stehst, ist sie im Winter nicht mehr kalt.
So ist es. Wir haben
Weil beim Gasgrill machst du einfach Deckel zu und dann hast du auch nichts mehr von.
Ja, stimmt.
Aber da hast du offenes Feuer, das ist so dieses urtümliche Grillen wieder.
Ja, wir haben es aber Silvester auch leicht übertrieben. Julian hat irgendwann angemerkt, Jungs, ihr verfeuert gerade unsere komplette Deko. Wir haben ja, wenn man so ein Grillvideo von uns guckt, dann sieht man immer links im Bild quasi so eine Wand, wo Holz liegt auch. Da haben wir im Prinzip als Deko-Elemente Holz, also so Zuschnitte hingelegt. Und die haben wir dann natürlich verfeuert, weil die jetzt seit fast 2 Jahren draußen liegen. Nicht nur fast, die liegen seit 2 Jahren da, ne?
Die liegen seit 2 Jahren
da. Seit zwei Jahren draußen. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie vielleicht ein bisschen feucht sind. Aber nein, wenn Holz draußen liegt, auch wenn mal Regen draufkommt, kein Thema. Wenn das Wasser abfließen kann, kann es auch nicht groß ins Holz einziehen. Thema Räucherholz haben wir schon mal in Videos drüber gesprochen, dass Wässern eigentlich auch sinnfrei ist. Wer sich dafür interessiert, schaut mal in unserer Videothek auf YouTube nach, da findet ihr das. Auf jeden Fall ist das Holz super durchgetrocknet, ne? Das hat kaum geraucht und ja, ist lichterloh abgebrannt.
Ja, ist glaube ich auch besser geworden, seitdem wir unser Studio ein bisschen umgebaut haben, diese weiße Plane da installiert haben.
Ja.
Seit dann ist das ja auch wirklich nicht mehr nass geworden. Also jetzt so, ja, seit wann haben wir angefangen, als wir die Livestreams begonnen haben?
Boah, ja, na, die Plane hatten wir schon ein bisschen vorher, oder?
Ja.
Also aber die haben wir irgendwann
ist jetzt auch noch nicht
Sommer
so lange,
gekauft, ja.
Aber das hat auf jeden Fall natürlich nochmal das Ganze gefördert, dass das Holz dann schön trocken ist und ja, das war natürlich eine super Grundlage dann für ein schönes Silvesteressen, was wir natürlich auch komplett übertrieben haben, weil wir hatten irgendwie für 6 Personen, hatten wir, ich weiß gar nicht, wir hatten Burger, wir hatten Fried Chicken, wir hatten Onion Rings, alles mögliche, also wir haben
Salate.
Noch frittiert nebenbei, genau, und irgendwie 3 Salate.
Ja, Quark. Übrigens auch unseren Salat, das war, glaube ich, unser erster Blogbeitrag, so testweise mal geschrieben.
Ja, genau.
Das ist der Nudelsalat ohne Mayo, da ist dann ja so Ahornsirup, ein bisschen Sonnenblumenöl und getrocknete Tomaten so mit drin. Könnt ihr bei uns auf dem Blog auch mal nachschauen, ist großartig, der Salat.
Werdet aber mittlerweile nicht mehr als ältesten Beitrag finden, weil den haben wir tatsächlich 2017, als wir in Kroatien waren, haben wir den nochmal neu verfilmt, weil den hatten wir vorher noch gar nicht verfilmt und in dem Zuge auch noch Fotos gemacht.
Ah, okay, ja, stimmt.
Und dann haben wir das Ganze mal aktualisiert, weil über die Jahre hat man ja neue Erkenntnisse, ne?
Ja, definitiv, definitiv. Auf jeden Fall gab es, ich glaube, wir hatten 3 Kilo Huhn. Wir haben auf jeden Fall für jeden 2 Burger geplant, das hat jeder eingegessen, dann waren wir satt. Da hatten wir auch noch Fritten ohne Ende.
Genau.
Fritten auch noch. Du hast ja draußen gefühlt eine Dreiviertelstunde an der Fritteuse gestanden. Pommes, Fried Chicken, alles durchgejagt. Aber es hat echt unfassbar viel Spaß gemacht. Gerade die Feuerplatte war genial.
Aber sowas machst du halt auch nur, wenn du wirklich die Möglichkeit dafür hast. Also ich würde mich zu Hause, wo ich nur einen kleinen Balkon habe, würde ich mich nie hinstellen und eine Fritteuse anhauen. Also in der Wohnung schon gar nicht, weil danach stinkt die ganze Butze 3 Jahre lang.
Ja.
Da hast du gar keine Freude mehr dran. Und hier haben wir natürlich die gute Möglichkeit, dass wir sowohl diese Plancha gut nutzen können, als auch eine Fritteuse. Und wenn du eine richtige Fritteuse hast, dann macht das schon Spaß. Und gerade sowas wie Fried Chicken, wenn das richtig geil knusprig ist,
Ja, Hammer. War
schon geil.
Das war mit Pankome, das war schon echt großes Kino. Und ich fand also die Feuerplatte, muss ich ehrlich sagen, Silvester, ich mag Raclette auch gerne. Ich mag auch ab und an mal ein ich hau hier da und meine Uhr gegen dieses metallische Gestell. Naja, sei es drum. Ich mag auch Fondue ab und an mal ganz gerne, aber ist auch nichts, wo ich sage, jawohl, da freue ich mich jetzt ein Jahr lang drauf. Und so muss ich ehrlich sagen, fand ich dieses Feuerplatten-Planscher-Ding Silvester war für mich kulinarisch bislang das Geilste. Ich meine, man kann auch essen gehen sicherlich, das ist auch okay, aber so vom gesamten Feeling her, man ist draußen und die Leute fangen ja an. Ich glaube, ab 16 Uhr darf man offiziell böllern. Also wir haben hier uns hier um 17 Uhr getroffen und im Prinzip angefangen mit Vorbereitungen und so weiter. Da wurde die ganze Zeit schon geböllert, Raketen am Himmel. Das war cool vom Ambiente her und so.
Ja, und wir haben es ja noch nicht mal richtig ausgenutzt, wo du gerade sagst, Raclette ist ja so ein typischer Fall, wo man immer komplett übertreibt. Der ganze Tisch ist voll mit irgendeinem Essen, was du da theoretisch runter machen kannst.
Oh ja, guck mal, an der Kaffeemaschine steht unser Duhälter. Naja, die kann gleich ausgeleert werden.
Sehr gut. Beim Raclette ist es ja immer so, dass man irgendwie komplett übertreibt. Man hat diverses Essen auf dem Tisch rumstehen, dann hat jeder im besten Fall zwei Pfännchen, muss aber Ewigkeiten warten, bis das fertig ist. Und wir haben es jetzt ja bei der Plancha, kann man ja theoretisch das auch alles so machen. Jetzt ist hier Unruhe wegen der Kaffeemaschine.
Ja, alles gut, red weiter.
Okay. Bei der Plancha kann man das natürlich theoretisch auch alles so machen. Wir haben es ja gar nicht mal so richtig ausgereizt. Wir haben ja wirklich nur Burger drauf angebraten. Die Burger Buns kurz knusprig gemacht und sonst haben wir ja nicht viel mitgemacht. Doch,
Bacon noch ausgelassen.
Bacon und Hähnchen noch. Aber theoretisch kann man natürlich auch so eine Plancha als Raclette für Männer nutzen.
Keine Frage, ja. Und weißt du, was der große Vorteil einer Plancha ist? Wenn man genug Feuerholz rauflegt, hat man ja vorne am Loch quasi, also in der Mitte ist ein großes Loch, wo die Flammen rausschlagen, wo man nachlegen kann. Da ist es natürlich brüllend heiß und außen ist es kühler, so Spiegeleitemperatur. Und so kann man tatsächlich scharf anbraten, weil was mich beim Raclette immer richtig ankotzt, du kriegst, also das ist ja auch generell so, man schneidet das Fleisch schön klein, soll ja auch nicht irgendwie für ein Stück Fleisch dann eine Dreiviertelstunde brauchen, aber du willst ein gutes Rindfleisch, wenn es klein geschnitten ist, nur scharf anbraten, damit es dann, ne, damit du es dann medium essen kannst, das ist ja beim Raclette, je nach Raclette-Gerät natürlich, nahezu unmöglich. Also bei mir werden die immer durch.
Ja. Definitiv, weil die einfach gar nicht auch die Hitze haben, um das richtig schön, eine schöne Kruste zu geben oder sowas. Das hast du natürlich auf der Plancha deutlich besser.
Genau, ja.
Und was wir auch festgestellt haben, in unserem letzten Video, haben wir ja eine Chili-Cheese-Soße gemacht, oder in einem unserer letzten Videos, eine Chili-Cheese-Soße und den Topf haben wir dafür auch auf die Plancha gestellt. Also auch dafür perfekt geeignet.
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man wunderbar mal Bratkartoffeln auf einer Plancha macht, dazu ein schönes Steak und von mir aus noch ein bisschen Gemüse anbraten. Ja, keine Ahnung, die Klassiker, Aubergine, Paprika und so. Oder auch mal irgendwas Exotisches. Weiß nicht, gibt's bestimmt viele Möglichkeiten.
Ich bin ja überhaupt kein Aubergine-Fan, ne?
Ich auch nicht, ich hab's gerade nur so gesagt. Aber
deswegen wundert mich, dass du das als allererstes gesagt hast.
Alles, was mit A anfängt, mag ich nicht. Doch, stimmt nicht, scheiße ich. Also, Entschuldigung, ich mag ja einen Apfel. Aber Aubergine, Avocado, sowas kann ich nicht essen.
Ja, gut. Also, Avocado bin ich ja großer Fan mittlerweile.
Hattest du nicht noch Guacamole sogar hier angerührt?
Ja.
Ja, also jetzt habe ich die nicht mal probiert. Ich habe den Salat probiert. Ich habe auch irgendeinen Dip hier, du hast noch einen Kräuterdip, glaube ich, angerührt.
Ja.
Aber ansonsten, ich habe nicht mal alles probieren können, weil ich war nach einem Burger wirklich komplett satt.
Wir haben auch noch 8 Tüten Chips, die wir seit da an ungerührt in der Küche haben. Beziehungsweise in unserer Bar hier.
Sind die hier? Nee.
Ja, doch. Hier hinter.
Ah ja, dahinter, stimmt. Die habe ich irgendwo mal hingeräumt gehabt, auf jeden Fall.
Ja. Also essenstechnisch komplett übertrieben. Klassiker. Hast du erstmal Hunger, kaufst du extrem viel ein und am Ende merkst du, ach, so viel Hunger hattest du doch gar nicht.
Ja, also
aber
Feuer.
Lecker war's. Was ich auch persönlich sehr geil fand, war das Hähnchen, was wir auf der Plancha gemacht haben. Das habe ich ja vorher quasi geplättet. Also einmal die Struktur.
Mit dem Hammer draufgehauen.
So.
Mit dem Vorschlaghammer. Gorbi hat hier einen 20-Kilo-Hammer draufplumpsen lassen, dann war das Ding platt.
Nee, am Ende habe ich tatsächlich ein Brett genommen, weil wir keinen Hammer hatten,
so,
also kein Bretteisen.
Stimmt.
Dann habe ich ein Brett genommen und das Hähnchen in eine Tüte gemacht und so dann entsprechend platt gehauen. Hat den Vorteil gehabt, dass es natürlich super geil zart geworden ist und das haben wir auch nur ganz kurz auf der Plancha dann angebraten. Dadurch, dass es so dünn war, ging es halt auch sehr, sehr schnell und es war super zart und saftig.
Ja, das war auf jeden Fall mega lecker, habe ich am nächsten Tag, wir hatten glaube ich 3 oder 4 so eine, ja, geplätteten Hähnchenbrustfilets über, die wir da noch nicht mehr gegrillt haben, weil wir hier stellt euch einen normalen Teller vor, so einen Hauptgangteller und dann so ungefähr einen 20 cm hohen Stapel. So hoch lag das Crispy Chicken und Plancha gegrillte Hühnchen drauf. Oh, jetzt wackele ich ja mein Mikro rum. Und entsprechend haben wir nicht alles fertig gemacht, habe ich am nächsten Tag am ersten zu Hause dann noch gemacht, weil mir klar geworden ist, wir haben vergessen einzukaufen für den ersten. Und ich muss ehrlich sagen, das war fantastisch durch dieses Plätten. Die Struktur war halt zerstört, es war super zart, aber auch durch das Ein-Tag-Ein-Marinieren noch mit ein bisschen Buttermilch und so eine Geschichten war es ganz, ganz großartig vom Kaugefühl. Geschmacklich sowieso, aber auch das Kaugefühl war so wie beim Inder, wenn man so Tandoori Chicken isst, das ist ja auch über, keine Ahnung, 2 Tage in Joghurt, Buttermilch eingelegt, das verändert komplett das Kaugefühl.
Ja, ich mache das zum Beispiel auch immer, wenn ich mir irgendwie einen Hähnchenburger machen möchte, dann brate ich mir nicht irgendwie eine komplette Hähnchenbrust an, also theoretisch schon, und schneide die dann in Streifen, sondern ich plätte das wirklich, dass es richtig schon flach ist, dass die Struktur zerstört ist und dann brate ich das entsprechend an und ja. Halbier das eventuell nochmal und legst dann auf den Burger, weil es ein deutlich besseres Kaugefühl ist, weil es deutlich saftiger ist und am Ende auch einfacher zu essen ist, als wenn du da so eine riesen Hähnchenbrust drauf hast.
Ja, definitiv.
Und ich finde es dann geschmacklich doch nochmal deutlich besser, als wenn du das Rohprodukt quasi hast.
Ja, und man kann es auch noch, es ist noch schneller fertig. Es ist noch schneller fertig, weil es ja dünner ist. Du musst dann beim Hähnchen nicht so drauf achten, ist es wirklich lange noch drauf gewesen oder nicht, sondern es ist dann einfach fertig und es ist super saftig und ich finde vom Kaugefühl schon fast vergleichbar, wo du gerade Burger sagtest, ähnlich wie ein gutes Burger-Patty fast, ne? Es ist so ja. Ein bisschen luftiger, lockerer, zarter, ist ja ähnlich ja. Wie ein Burger-Patty, nur halt Huhn. Ja, war großartig.
Wird eh unterschätzt, also ich mag ja persönlich Hähnchen sehr, sehr gerne.
Ich auch.
Ich esse auch sehr gerne dann immer, wenn ich mal in so einem Burgerladen bin, esse ich lieber die Hähnchendinger. Als die Rindfleischdinger.
Das mache ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, gut.
Das ist aber so eine Diskussion, ne? Also so ein grundlegendes Ding. Ich finde, Hähnchen auf dem Burger finde ich, na, ekelhaft nicht, aber ich habe es 1-2 Mal probiert und ich kann sagen, es liegt mir nichts ferner, als ein Hähnchen auf dem Burger zu legen. Da muss für mich ein schönes Rinderpatty raus.
Ja, da muss auch mal einen vernünftigen Burgerladen gehen und nicht hier zu den amerikanischen Schnellrestaurants.
Ja, gut. Ich kann eine kurze Anekdote erzählen. Ich war in meinem Leben 2 Mal bei Kentucky Fried Chicken.
Ich sagte gute Burgerladen.
Ja, ich weiß. Übrigens, Podcast kann Werbung enthalten, bla bla und so weiter. Werbung. Ihr wisst Bescheid. Unbezahlt natürlich. Auf jeden Fall, leider unbezahlt immer noch. Auf jeden Fall war ich 2 Mal.
Aber das könnt ihr ändern. Einfach an mitmachen@sizzlebrothers.de schreiben, wenn ihr Bock habt, dass euer Name hier genannt wird für einen finanziellen Aspekt. Keine Ahnung.
Irgendwie so. Auf jeden Fall war ich 2 Mal bei Kentucky Fried Chicken und habe einmal auf Tipp von Julian, das ist aber schon Jahre her, dieses Kartoffelpüree da probiert. Da hat Julian mir immer erzählt, die machen so ein tolles Kartoffelpüree. Ja, was soll ich sagen? Als absoluter Kartoffelpüree-Profi kann ich sagen, es war eher ein mittelmäßiges Püree. Es ist okay, aber es hat mich nicht irgendwie umgehauen. Und beim 2. Mal habe ich dann, wer hat mir den empfohlen? Irgendwer hat mir gesagt, die Chickenburger da seien Weltklasse. Beim 2. habe ich dann nämlich einen Chickenburger gegessen. Beim 1. Mal dieses Püree und so Hähnchenteile heißt es da ja, also irgendwie so frittiertes Hähnchenzeug halt. Und beim 2. Mal einen Burger und ich muss sagen, ich habe selten einen so trockenen Burger gegessen wie bei dem Laden. Ich weiß nicht, ob es zufällig an dem Tag, dass die da weniger Soße drauf gemacht haben oder so lag, aber ja. Seitdem ist das für mich gänzlich rausrotiert auch.
Deswegen sage ich ja, muss man einen guten Burgerladen und da so ein Hähnchending essen.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wenn sowas wie du hier auf der Plancha gegrillt hattest drauf liegt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, das ist schon geil. Aber so. diese panierten Hähnchenbrustdinger da auf dem Burger, das ist mir irgendwie, nee.
Ja, kommt ja auch immer drauf an, glaube ich, wo man das Ganze dann isst, weil gerade bei diesen panierten Dingern ist es meistens so, dass dann irgendwie die letzten Reste von irgendeinem Hähnchen da zusammengekratzt werden.
Das Gefühl hatte ich, ja.
Ab durch einen Mixer, dass da irgendwie so eine sämige Konsistenz entsteht. Dann wird das Ganze paniert, frittiert, fertig. Das ist natürlich dann geschmacklich eher, naja, um es mit den Worten von unserem Vermieter zu sagen.
Ja, genau, naja. Nee, hat mich auf jeden Fall nicht umgehauen. Von daher bin ich da kein Fan von, aber ich mag auch einfach Beef Patty. Gutes Rindfleisch auf dem Burger ist für mich, das ist so.
Ist ja auch das Urtypische vom Burger.
Ja.
Ist ja standardmäßig mit so Rinderfleisch
ja.
gemacht.
Ja, das finde ich, ja, hast du recht und das gehört sich auch so für mich.
Ja.
Ich kann auch den veganen Trend dann nicht, also Ich meine, ich habe es schon mal probiert. Man kann ja aus so Linsen, glaube ich, oder Bohnen, die da auch verwendet werden,
oder
Bohnenproteine,
viel mit Soja.
Da kann man echt viel machen. Aber ja, ich finde es auch nicht schrecklich. Es schmeckt auch alles nicht schlimm, dass ich sage, kann ich nicht essen. Aber auch da muss ich sagen, klar, gutes Rindfleisch ist mir wichtig, aber das präferiere ich.
Ja, ich bin ja auch immer einer, der alles einmal mit so ausprobiert. Und es gibt ja nahezu echt nichts, was ich nicht mag oder was ich nicht esse. Und dementsprechend habe ich natürlich auch mal so diese veganen Burger ausprobiert und probiert. Aber also, dann doch lieber einen Salat.
Ja.
Weil das Brötchen schmeckt, also ich hatte mal so einen Burger gegessen, da das Brötchen und das Patty genau gleich geschmeckt, auch von der Konsistenz her. Also, das
okay,
war überhaupt
das geht
nichts,
gar
was,
nicht. Ja.
Was sich irgendwie an diesen Burgergeschmack erinnert hätte. Klar ist natürlich bewusst, dass es irgendwie aus Erbsenprotein und sowas dann gewonnen wird.
Genau, Erbsen, ja.
Mhm. Aber trotzdem so ein bisschen mehr Geschmack und Konsistenz und auch vom Kaugefühl kann man dabei schon erwarten. Also für mich auf jeden Fall keine Alternative, aber ich sag mal so, gibt für alles einen Markt. Ne?
Logisch, wobei es ja auch mittlerweile echt sehr, sehr gute vegane Patties gibt, die sogar von der Struktur ähnlich wie Hackfleisch sind und so weiter. Das ist ja schon fast abartig, was die Lebensmittelindustrie mit ein bisschen Trickserei, Chemie und irgendwelchen speziellen Verfahren schafft zu erzeugen. Ich glaube sogar auch daran, wenn man uns als in Anführungsstrichen Profis blind ein Rinderpatty und ein richtig gut, sehr gut gemachtes veganes Patty, was schmeckt wie Rindfleisch und so weiter, vorsetzen würde, dass es schwer wäre, es zu schmecken. Ich behaupte, dass ich schmecken würde und merken würde, aber ich glaube, es ist echt schwierig, dann den Unterschied noch zu merken.
Ja, irgendwo habe ich neulich tatsächlich auch so einen Vergleich gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei YouTube war oder im Fernsehen. Da ging es nämlich darum, weil ja die beiden großen Marktführer, was das Thema Schnellrestaurant angeht, also das goldene M und der Typ mit der Krone.
BK.
Die haben ja beide jetzt auch...
Der Typ mit der Krone ist Knossi oder wen meinst
du? Stimmt, der auch. Nee, natürlich BK. Die haben beide jetzt in ihrem Sortiment ja auch vegane Burger oder vegetarische Burger-Patties.
Ja.
Und da haben sie eine Blindverkostung gemacht und da war tatsächlich ungefähr halbe, die das nicht richtig entscheiden konnten, was der richtige Burger ist und was jetzt der vegane Burger
das glaube ich
ist.
Sofort.
Aber wie du schon gesagt hast, da wird leider halt auch so viel Geschmacksverstärker, Chemie und sonstiger Kram reingemacht. Weil warum sollte auf einmal ein Erbsen-Patty nach Rindfleisch schmecken?
Ja,
das ist ja nicht von Grund auf.
Ich glaube, jeder, der mit gesundem Menschenverstand da rangeht, wird feststellen müssen oder wird immer darauf kommen, okay, das geht nur durch eine richtig gute Lebensmittelentwicklung, durch Lebensmitteldesigner, um mal so irgendwelche modernen Berufsbezeichnungen reinzubringen, die das studiert haben, mit Chemie umzugehen, die einfach Plan davon haben, wie sie was verändern müssen, um irgendwelches Kaugefühl und Geschmäcker zu erzeugen, dass das nichts mehr mit einem reinen Naturprodukt zu tun hat, das ist, glaube ich, jedem bewusst. Hoffe ich.
Sollte zumindest.
Hoffe ich,
ja. Sind ja leider auch immer sehr viele davon überzeugt, dass das jetzt da super natürlich alles hier ist, ihr veganer Fleischersatz. Ja, dann guckt euch mal bitte die Zutatenliste hinten drauf an.
Ja, also ich will das auch übrigens, wir wollen das hier nicht schlecht reden.
Nee,
ganz
nee,
im Gegenteil, wir sind ja selber davon überzeugt, dass man in vielen Bereichen vielleicht einmal auf Fleisch verzichten sollte und eher zum Obst-Gemüse greifen sollte. Aber es gibt eben auch Produkte, die nicht mehr viel mit der Natur oder mit einem Gemüse zu tun haben. Wenn man sich die Zutatenliste auf so einem veganen Patty anguckt, wird man auch feststellen, wenn ich das mal vergleiche, Rinderpatty, da steht dann von mir aus 100% Rindfleisch oder 80% Rindfleisch, 20% Fett oder so drauf. Und bei einem veganen Patty stehen wahrscheinlich so 20 bis 40 Positionen drauf. Also das ist ein leichter Unterschied.
Vor allen Dingen muss man sich auch mal angucken, wo die Zutaten teilweise herkommen. Das hat dann nämlich mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz und sowas auch wenig zu tun.
Ja, ist der nächste Punkt dann.
Ja.
Naja, also.
Aber es ist ein langes Thema und auch viel zu komplex, um das jetzt hier irgendwie zu behandeln. Weil am Ende soll das jeder so machen, wie er das für richtig hält. Und das ist ja auch das Schöne daran. Ich habe ja zum Beispiel selber das auch mal getestet, ein Dreivierteljahr vegetarisch zu leben. Funktioniert auch, aber am Ende habe ich daraus meine Schlüsse gezogen. Esse heute anders, als ich es vorher gemacht habe, aber ganz auf Fleisch zu verzichten, nö.
Ja, aber
das kommt für mich sowieso nicht in Frage.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube aber, du hast auch viel, ich weiß, du kamst letztes Jahr aus Dänemark wieder und hast auch oder seitdem sehr wenig Schwein nur noch gegessen, weil du irgendwie auch gemerkt hast oder da irgendeine Schweinezucht oder sowas freilebend irgendwelche Schweine gesehen hattest und feststellen musstest, okay, wenn man mal so ganz eng in die Berührung mit den Tieren kommt, stellt man fest, gerade Schweine, wo man denkt, ach, so dumme Tiere wälzen sich im Dreck. Im Gegenteil, Schweine sind unheimlich clevere Tiere und ich glaube, mit über 90% auch nah am Menschen,
ja,
von der ganzen Verhaltensweise auch und so weiter. Und ja.
Ja, was man total unterschätzt, dass Schweine ja ein sehr großes Sozialleben auch, genau, haben. Also die leben ja, egal wo, ob es jetzt in so einem großen Mastbetrieb ist oder auf einem kleinen Bauernhof, leben die ja in einer sozialen Gruppe und haben ja zu jedem irgendwas aufgebaut. Das ist so, wie wir drei hier im Büro sitzen. Ist ja auch eine soziale Gruppe und so haben das halt Tiere auch, das wird halt immer viel unterschätzt und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass es kleinere Betriebe sind, wo die Tiere dann aufwachsen und nicht diese großen Massenbetriebe, weil da wird einfach ein Tier aus dieser Gruppe rausgerissen, was für die kompletten Tiere nur Stress bedeutet, was sich am Ende natürlich auch auf die Fleischqualität niederschlägt.
Logisch, ja.
Und da muss man einfach ein bisschen bewusster mit umgehen und das ist aber richtig, ich habe aber schon vorher tatsächlich habe ich mir zu Hause kein Rind- oder Schweinefleisch mehr gekauft, weil ich es A, hier sehr oft esse und B, zu Hause dann da gar keinen Bock mehr drauf habe.
Ja, kenne ich tatsächlich so ein Stück weit, ja.
Weil, ja, hier isst du teilweise morgens, gibt es dann eine Wurst, dann gibt es mittags meistens noch was von einem Video, dann hast du hier deinen Fleischbedarf eigentlich schon gedeckt und ich esse eigentlich mittlerweile viel lieber Fisch und Hähnchen. Auch weil ich sage, so ein Hähnchen würde ich im Zweifel noch selber umgenietet bekommen. Und ja, so einen Kuh oder ein Schwein.
Geht
also
nicht,
das, ne? Nö, das wäre schon in der größten Not, glaube ich.
Ja, also das muss man sich, glaube ich, auch vor Augen halten, wenn man Schweinefleisch isst, um es mal ganz drastisch zu sagen, dann ist dafür so ein, wenn man es in klein als Ferkel sieht, genau so ein niedliches Ferkelchen ist gewachsen und dafür gestorben, dass man es isst. Deswegen ist es wichtig, dass man das immer im Hinterkopf hat und von daher, wir sind schon wieder von Hütchen auf Stöckchen gekommen, ja, aber von daher, ich glaube, letzter Podcast ging auch um das Thema Fleischkonsum mit Carsten. Ja, wir beide waren da nicht involviert, deswegen kann es sein, dass da Doppelungen jetzt vorkommen, aber aus dem Grund, du hast das in Dänemark da auch live dann erlebt und das sieht man auch in Deutschland in einigen Gegenden noch, wo die Tiere eben entsprechend gut leben. Ja, es ist immer ein Tier. Ich bin auch der Meinung, man müsste eigentlich, auch wenn ich das selber nicht mache, aber eigentlich müsste man gucken, würde ich es mit meinem eigenen Gewissen vereinbaren können, wenn ich so ein Tier umniete oder nicht. Bei Fischen zum Beispiel, ich angle gerne, ich esse ungerne Fisch, ich angle gerne. Ich habe gar kein Problem mehr damit, einen Fisch, ja weitgerecht natürlich so, dass er nicht viel merkt, entsprechend um die Ecke zu bringen und auch auszunehmen, zu filetieren, was auch immer. Ich glaube aber, bei einem Schwein würde es mir sehr, sehr schwer fallen.
Ja, definitiv. Also das ist ja auch, klar, wir verdienen unser Geld ja mittlerweile mit dem ganzen Thema rund um das Thema Fleisch, Barbecue und das wird sich auch nicht ändern. Aber was uns dabei auch immer wichtig ist, ist dieses Bewusstsein im Hinterkopf zu haben, weil für alles, was da passiert, ist irgendwo ein Lebewesen gestorben und dann ist es zumindest cool, wenn man weiß, dass das Tier ein gutes Leben hatte. Und dann vielleicht das eine oder andere Mal auch privat auf Fleisch zu verzichten, ist, ja, glaube ich, auch nicht das Verkehrteste.
Ja,
Ende ist es immer, ja, also
ja, jeder
ein schwieriges Feld auch.
Jeder muss wissen, wie er es macht. Es gibt auch genug Leute, die denken da gar nicht drüber nach. Das ist auch okay. Ich finde es schade, aber es ist in Ordnung. Am Ende muss jeder selber wissen, wie er es macht. Ich möchte aber an der Stelle nochmal kurzen Brecher reinbringen, mal an unsere Zuhörer und Zuschauer, wollte ich gerade sagen, in erster Linie Zuhörer, kurz was sagen. Und zwar würde mich mal interessieren, wie ihr das findet, dass wir ja doch sehr unverblümt und sehr offen und direkt über so Themen auch sprechen, weil wir haben uns vor gar nicht allzu langer Zeit überlegt, okay, es macht eigentlich gar keinen Sinn, immer einen Schongang reinzulegen und das eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, vorsichtiger bedeckt zu halten und nicht so offen drüber zu reden, sondern es ist doch eigentlich viel wichtiger, sowas ganz klar anzusprechen und auch auszusprechen, dass man dafür ein Schwein töten muss, dass man und so weiter. Mich würde mal interessieren, schreckt euch das vielleicht eher ab oder bewirken wir vielleicht, dass ihr anfangt, mehr nachzudenken oder sagt euch, ja, habe ich eh gewusst, ist mir egal oder was auch immer, schreibt das gerne auch mal an die mitmachen@sizzlebrothers.de Mailadresse. könnt auch immer Ideen nennen und so weiter. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das findet, grundsätzlich diesen Austausch.
Oder wie ihr das allgemein selber seht.
Zum Beispiel auch, ja, ich spreche ihn nochmal an, der gute Martin hat uns schon 2 Mails zu dem Thema jetzt geschrieben und ich beide gerne gelesen und ich sehe es fast 100% so wie er, was er da schreibt. Das aber im letzten Podcast könnt ihr nochmal reinhören, da hat Julia mit Carsten über das Thema Fleischkonsum und so weiter gesprochen und ich kann einen Teaser geben, wer ihn noch nicht gehört hat. Selbst der Fleischermeister sagt, es macht Sinn, weniger Fleisch zu essen und er lebt davon, Fleisch zu verkaufen.
Ja, definitiv. Ja. Wo wir wieder dabei sind, einfach bewusst genießen.
So ist es.
Aber wo du das gerade angesprochen hast mit bedeckt halten und offener Umgang und so, das finde ich ganz spannend. In Kanada gibt es Regionen, wo die Kinder in ihrer Schulzeit, also ich glaube in der Grundschulzeit, da müssen die mit der Schule einen Ausflug machen auf einem Bauernhof und auch zu einem Schlachtbetrieb. Die sehen natürlich jetzt nicht, wie dann ein Tier getötet wird, aber die sollen ein Bewusstsein dafür bekommen, wie die Tiere aufwachsen, was danach mit denen passiert und vor allem, wie deren Fleisch auf den Teller kommt.
Dass ja, finde ich gut.
Dass das nicht einfach im Supermarkt im Regal hängt, sondern dass das wirklich ein Tier war, was, ja, was vorher noch irgendwo gelebt hat.
Das finde ich tatsächlich richtig gut. Alleine auch dieses Rauskommen, die Natur mal kennenlernen. Und
ja, wird in Deutschland immer weniger, habe ich das Gefühl.
Ja, am Ende gehören auch Zuchttiere, Nutztiere zu unserer Natur, genauso wie auch
natürlich, es gäbe
ein Bauernhof und ein Haus zu unserem Naturbild mittlerweile gehört, wenn man es so will.
Es gibt Tiere, die würde es ohne diesen ganzen Zuchtbetrieb, würde es hier gar nicht mehr geben.
Also viele, viele.
Die diverse Schweinerassen oder diverse Rinderrassen gibt es einfach nur aus dem Grund, dass sie als Schlacht- oder Milchvieh gehalten werden.
So ist es, ja. Nutztiere, ne? Ja. Also ganz klar. Nee, finde ich richtig gut. Ich finde es aber auch gut, dass man den Kindern nicht zumutet, wie eine Schlachtung abläuft, weil ich glaube, dafür gibt es ein gewisses Alter ab, wann ein Kind das wirklich verarbeiten kann. Und man sollte das sicherlich nicht zu früh machen. Und ja, dafür gibt es ja auch bei Filmen Altersfreigabe. Ich finde, ein 8-Jähriger muss nicht sehen, wie jemand im Film erschossen wird oder so.
Ja. Und es gibt genug Erwachsene, die wahrscheinlich auch nicht sehen können, wie so eine Kuh umgenietet wird.
Da bin ich mir sogar ganz sicher. Ich finde es, ja, ist ein schwieriges Thema.
Ja.
Ich möchte noch mal einmal auf unser Ausgangsthema, nämlich die Feuerplatte, sprechen.
Ja, da sind wir ein bisschen abgekommen worden.
Ja, leicht. Ich glaube, die Faszination dahinter ist klar geworden, was wir daran so gut finden. Ich fasse noch mal kurz meine Einschätzung zusammen, was ich so toll finde an dem ganzen Thema. Zum einen, wir haben natürlich ein Buch drüber geschrieben, uns viel mit beschäftigt, aber in der Zeit konnten wir nicht wirklich Videos darüber drehen, weil wir ja auch das Buch irgendwie verkaufen wollen. Wenn wir alles, was im Buch ist, schon verfilmt haben, dann braucht keiner mehr das Buch kaufen, ne? Kann man ja auch mal ganz klar so sagen. Und deswegen fand ich es umso schöner, dass wir dann jetzt das wieder für uns entdeckt haben und uns gesagt haben, komm, wir filmen jetzt auch mal mehr. Es kam jetzt der Smashburger einbrennen und ich glaube, es kommen noch mehr Videos. Wir werden immer mehr drauf drehen, weil eben jetzt gerade im Winter es wirklich angenehm ist, auch Videos damit zu drehen. Wenn es draußen nur 3-4 Grad hat an der Feuerplatte, ist es einfach immer warm. Es entsteht sofort dieses warme Gefühl auch von Wärme, von Feuer und so weiter. Feuer hat ja auch immer was Magisches, wenn so eine Flamme da oben rauskommt. Ja,
auch immer was Beruhigendes irgendwie.
Definitiv. Ja, du, warum hat sich Kaminfeuer als auf dem Fernseher durchgesetzt? Ja, Alter, ja. Wie oft sieht man das? Ich habe das früher belächelt. Überall, jeder hat Kaminfeuer für seinen Fernseher, wenn er keinen Kamin besitzt. Einfach um dieses beruhigende Knistern, züngelnde Flammen und so
weiter. Sogar auf Netflix gibt es, glaube ich, sogar 3 oder 4 verschiedene Kaminfeuer, die man sich anmachen kann.
Ja, ist Wahnsinn. Da verdient ja irgendwer scheinbar auch Geld mit, dass er Kaminfeuer filmt.
Der hat das auf jeden Fall optimiert. Der hat einfach eine Kamera aufgestellt auf ein Stativ, irgendwo noch einen Ton hingehauen, auf Play gedrückt. So,
für das war die
Rekord. Ja.
Für die ganz Reichen.
Und hat das dann verkauft.
Ja, logisch. Und für die ganz Reichen gibt es doch sogar so künstliche Kamine, wo du nur einen Knopf drückst und dann kommen da wie so Kunstflammen an so Steinen und so. Also gibt's ja auch.
Ja.
Oder Gasflamme ist das dann, glaube ich. Also verrücktes Zeug. Ja, Feuer hat was Beruhigendes und die Plansche, wie gesagt, ist auch viel vielseitiger, als man denkt. Es ist nicht nur eine direkte Fläche, sondern eigentlich Temperaturzonen von ganz starker Hitze bis moderate Spiegeleitemperatur. Also da kann man echt viel mitmachen. Und wenn man, haben wir das nicht auch schon mal gemacht, so eine Art Glocke auf den Burger gelegt, dass der Käse dann besser schmelzen kann, dann kriegt man sogar
so einen leicht indirekten Bereich.
Genau, eine leichte Oberhitze noch mit rein. Also da kann man echt viel mitmachen und deswegen, glaube ich, wird da noch mehr bei uns kommen.
Ja, und gerade für den Winter finde ich es ideal, weil im Sommer, wenn, sind wir mal ehrlich, wenn du draußen irgendwie 25, 30 Grad hast und dann noch eine Plansche vor dir, ich glaube, das ist jetzt nicht so die ganz geile Lösung. Gerade wenn du das irgendwie im eigenen Garten machst und war jetzt wieder relativ lange trocken, ist das dann ja auch immer noch ein anderes Thema. Aber im Winter ist es natürlich perfekt. Aufgrund der Wärme, die dann durch noch erzeugt wird, dann frierst du ja nicht die Eier ab.
So ist es und, ja.
Wie du schon sagst, es ist super vielseitig. Also du kannst einen klassischerweise irgendwie einen Burger drauf machen, du kannst Steaks drauf grillen, du kannst Desserts machen, du kannst Beilagen zubereiten, du kannst Töpfe nutzen. Und du kannst es halt super einfach steuern. Wenn du mehr Hitze brauchst, packst du einfach wieder ein neues Stück Holz rein. Wenn du weniger Hitze brauchst, wartest du kurz, bis es abgebrannt ist oder stellst es weiter nach außen. Dementsprechend hast du super viele Möglichkeiten. Und vor allen Dingen ist es auch gesellig, weil theoretisch kannst du auch mit 4, 5 Leuten drumherum stehen und jeder macht ja auf seiner Seite irgendwas anderes. Kannst ein Bierchen dabei trinken, also ein schönes Spielzeug ist es.
Ja, ich kann auch an der Stelle, glaube ich, mal kurz sagen, warum ich auch glaube, dass noch mehr Videos kommen. Wir haben hier so eine Feuertonne schon stehen, draußen. Was genau, werde ich an der Stelle noch nicht sagen, aber wir haben hier eine richtig geile, hochwertige Edelstahlfeuertonne, die so ein bisschen auf Rostoptik auch ist und so weiter. Das ist ein cooles Ding, die wird dann auch demnächst, denke ich mal, kommen. Sind wir beim Thema Kooperation?
Ja, ich wollte noch eine Sache, bevor du das machst, nehme ich nochmal für die Zuschauer bzw. Zuhörer, die auch so eine Feuerplatte haben, aber damit noch gar nicht so viel gearbeitet haben, Thema Reinigung. Wie reinigt man das Ganze am einfachsten? Was gibt es zu beachten bei der Lagerung etc.? Aber das erklärt euch jetzt hier unser Schlaumeier und Schlaufuchs Johannes.
Ach so, jetzt darf ich schon wieder.
Böttcher.
Okay, also grundsätzlich Thema sauber machen nach dem Grillen. Glaube ich, die günstigste Methode sind Baumarktspachtel. Also wofür braucht man die für Farbe, diese Spachtel?
Nee, da... Ja, die brauchst du für verschiedene Sachen. Ich habe die zum Trockenbau zum Beispiel genutzt,
genau,
um Sachen zu verspachteln.
Ja, genau. Ja, logisch. Für Spachtel macht Sinn. Also so Spachtel, damit kann man wunderbar über die Plansche fahren. Das ist wie so eine Art Ceranfeldschaber, nur etwas gröber. Und kann entsprechend alles, was irgendwie ja angekrustet ist, kann man wunderbar abschaben. Und das Tolle an der Plansche ist, man muss sich nicht mal einen Mülleimer oder so bereitstellen. Man kann es einfach in die Mitte reinmachen. Ne, das brennt dann ab quasi. Und ansonsten brauche ich Öl und Küchentuch, Küchenrolle.
Ja.
Das und, viel mehr brauche ich nicht.
Genau, und beim Thema Lagerung, es sollte natürlich so gelagert werden, dass es nicht nass werden kann, damit es nicht wieder rostet. Also im Idealfall entweder irgendwie einen Schuppen räumen. Wir räumen es hier immer bei uns in unser Büro bzw. unser Lager rein. Weil das Problem ist natürlich, wenn es nass wird oder draußen ist und der Feuchtigkeit ausgesetzt ist, fängt es wieder an zu rosten und dann muss man diesen etwas langwierigen Prozess mit dem Einbrennen wieder neu machen. Und wenn man jetzt einfach nur schnell starten will, ist das natürlich ein bisschen nervig, wenn man ja erstmal wieder alles neu einbrennen muss und diese Patina erzeugen muss, die ja auf dieser gusseisernen Platte drauf ist.
Apropos Einbrennen, gibt es ein Video zu, haben wir gerade erst vor ein paar Wochen online gestellt. Guckt es euch gerne an, dann wisst ihr Bescheid.
Genau.
So, wo wollte ich jetzt hin?
Jetzt wolltest du zum Thema Kooperation, weil diese Feuertonne ist ja nicht der einzige Grill, der bei uns neu eingezogen ist.
Stimmt.
Sondern wir haben ja letzte Woche, glaube ich, 2 Lieferungen bekommen und diese Woche auch schon eine Lieferung. Also es wird langsam wieder voll hier bei unserer Terrasse. Wir haben gerade erst ausgemistet.
Ich wollte gerade sagen, es kommen hier wieder einige Geräte an. Ich meine, es ist, glaube ich, für die meisten Zuschauer kein Geheimnis, dass wir einige Kooperationen haben, da gehören langfristige zu, wie Napoleon als langfristiger Partner, aber man hat natürlich auch immer mal so saisonale, kürzere Kooperationen und eine davon ist letztes Jahr schon gewesen, dies Jahr auch wieder Autochef, da haben wir jetzt den neuen Arosa 570G in Steel Grey geschickt bekommen, ein Gasgrill
in Kugelgrill-Optik quasi.
Genau, ein Gaskugelgrill, wenn man so will.
Übrigens ein super schönes Ding.
Ja, auf jeden Fall.
Also das hat mir gut gefallen. Der Aufbau war zwar ein bisschen langwieriger, als was zum Beispiel jetzt bei dem Napoleon-Grill gewohnt sind, aber optisch hat er einiges hergemacht.
Ja, ich habe das Ding ja aufgebaut und kann sagen, der Unterschied ist, dass bei dem klassischen Gasgrill viel gesteckt wird und bei dem Gaskugelgrill von Autochef eigentlich alles verschraubt wird und aus Ingenieurssicht auch, ich sag mal, deutlich mehr Schrauben vorgesehen sind als notwendig, um es zu halten. Das heißt, das Ding ist auf jeden Fall so fest verschraubt und so stabil, da kann ich mich wahrscheinlich raufstellen und da passiert nichts. Ist ja auch gut.
Ja, auch Vorteile, lieber so, ne? Als anders, ne?
Genau, also dann lieber eine halbe Stunde. Nichts
Schlimmeres
länger
als diese Scheißgrills, die immer wackeln. Hast schon alle Schrauben festgezurrt und das Ding wackelt immer noch ein bisschen.
Genau. Das ist meist bei den ganz billigen Geräten so. Wenn sie einmal stehen, ist nicht schlimm, aber wenn man die mal verschiebt, nervt einen das. Das hat man hier nicht. Sehr, sehr wertiges Gerät und ich glaube, wir werden damit auch eine Menge Spaß haben. Hat dieses Trichtersystem zum direkten, indirekten Grillen und so weiter. Seht ihr dann alles im Video. Cooles Gerät. Was kam jetzt jüngst an?
Everdur.
Stimmt, Everdur. Der Hub 2. Könnt ihr euch auch mal angucken, ein Kohlegrill im Prinzip, aber so ja, total stylisches Ding. Ja,
so ein bisschen fancy von der Optik her, also gar nicht so, wie man die anderen Grills immer gewohnt ist, gerade im Kohlegrillbereich ist es ja meistens klassisch so eine Kugel oder ich sage immer so gerne der Knastgrill.
Ja, genau.
Weil
ja.
Zumindest hier bei uns in der Region werden in Celle viele von diesen großen Grills, die zum Beispiel bei irgendwelchen Fußball-Events oder Stadtfesten oder sowas genutzt werden, werden oft hier im Zeller Knast gebaut.
In der JVA.
Ja, in der JVA. Ja,
aber Knast ist auch okay.
Ich wollte gerade sagen. und deswegen ist der von Everdur ist auf jeden Fall schon mal optisch ein Highlight. Ich habe ihn persönlich noch nie im Einsatz erlebt. Da bin ich mal super gespannt, wie der ist.
Ja, super geniales Ding auf jeden Fall und hat ein paar coole Kniffe und Funktionen, die eben kein anderer Kohlegrill hat. Ein Highlight, das könnt ihr auch im Netz nachlesen, ist unter anderem die Rotisserie, die über einen Knopf elektrisch hoch und runter fahrbar ist. Ich kann damit sozusagen näher an die Glut oder auch weiter weg. Ist nur eins von vielen Highlights, seht ihr dann auch. Wir machen da ein paar Videos zu. Freue ich mich auch drauf.
Ja, sind auf jeden Fall wieder ein paar kleine Spielereien dabei und da können wir gespannt drauf sein.
Ja, ansonsten dieses Jahr, ich glaube, Napoleon wird natürlich als Koop-Partner wieder einige Videos wird es geben mit verschiedenen Napoleon-Geräten. Einen müssen wir noch aufbauen. Wir haben hier noch einen hinten stehen, den muss ich auch noch mal aufbauen. Es wird Keramik-Videos geben, ne? Kamado haben wir auch im Start. Also, das wird, glaube ich, eine coole Nummer. Wir können vielleicht...
Wir haben auch noch einen coolen Holzbackofen da draußen. Den müssen wir eigentlich auch noch mal,
ja, den mal
mit nutzen.
Ich möchte unbedingt da Brot backen. Wir sind ja begnadete Bäcker.
Ja, ja. Also,
also mit Teig kennen wir uns aus.
Und mit Mehl. Also auch mit extra Mehl kennen wir uns aus.
Ja.
Also für alle, die das nicht kennen sollten, da habt ihr einiges verpasst. Müsst unbedingt mal alle Videos angucken, bis ihr es gefunden habt.
Nee, ist ganz leicht. Wenn du bei YouTube extra Mehl eingibst, findest
ja,
du genau
unser Video.
Ja, ich
wollte aber, dass alle Videos nochmal angeguckt werden.
Okay, dann muss dieser Teil rausgeschnitten
werden. Nein,
alles gut.
Aber wer nochmal was zu lachen haben möchte, der sollte sich unbedingt nochmal unser Video aus Fehmarn angucken, wo wir versucht haben, Burger Buns selber zu backen.
Großes Highlight.
Immer wieder super lustig.
Definitiv. Ich glaube, das ist unser lustigstes Video, was wir in 5 Jahren YouTube, ne? 5 Jahre jetzt schon, oder?
Ja.
Wir sind, glaube ich, jetzt im 5. Jahr.
Stimmt. Wir haben noch gar kein Jubiläum gefeiert.
Warte mal, 2015 April haben wir angefangen. 2016, also 2015 bis 16 Jahr 1, bis 17 Jahr 2, bis 18 war Jahr 3, bis 19 4, bis 2. Wir sind jetzt mit 5. Jahr fast durch.
Ja.
Ich fasse es nicht.
Ich muss gerade lachen und du hast studiert und zählst ja mit den Fingern ab, wie viel 5 Jahre sind. Naja.
Ja. Naja, ich muss das ja einmal so für unsere Zuschauer, weißt du, dass, Zuhörer, dass ihr das auch so mitschneidet, weißt du.
Nee, aber tatsächlich, Sie sind jetzt ins 5. Jahr gekommen. Ich glaube, wir haben aber tatsächlich mit dem Blog haben wir schon vorher angefangen.
Ja, 4 Monate früher.
Ja, der hat im Januar angefangen.
Der Podcast ist auch schon über ein Jahr alt, ne?
Ja, ist krass.
Ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Ja.
Sei es drum, ich glaube, wir können noch mal eine Sache kurz hier, ihr wisst ja, alle Podcast-Zuhörer wissen immer mehr, 2 Sachen können wir jetzt teasern oder erzählen. Zum einen wollte ich gleich noch mal drauf hinauslaufen, grob, wie so eine Kooperation abläuft, aber, und jetzt gibt's eine Premiere, wir werden, oder haben vielleicht, wenn ihr das hört, schon gestartet, mit einem 2. YouTube-Kanal, Seiten auf Null, einmal von vorne, neuer YouTube-Kanal, die Sizzle Crew, so wie unsere Facebook-Gruppe heißt, heißt auch der Kanal Sizzle Crew.
Ja, das wird ein spannendes Projekt, also für alle, die jetzt einen halben Herzinfarkt bekommen haben, natürlich wird der erste Kanal nicht abgeschaltet und wird auch nicht weniger Content bekommen, ganz im Gegenteil. Auch da werden wir weiterhin 2x die Woche unsere Videos hochladen. Der 2. Kanal ist einfach nur dafür gedacht, für alle diejenigen, also so wie euch Podcast-Zuhörer hier, die gerne mehr erfahren wollen, was so hinter den Kulissen und so passiert und einfach mal ein bisschen was außerhalb der Reihe des Themas Grill und Barbecue haben wollen, haben wir unsere Sizzle Crew gegründet. wo wir einfach ein paar Videos hochladen, was so hinter den Kulissen passiert. Vielleicht, wenn wir mal auf Reisen sind oder sowas, was nicht direkt zu dem Grill-Content passen würde, wir euch aber trotzdem gerne mitteilen möchten, haben wir alles da hochgeladen. Und das wird jetzt vielleicht am Anfang etwas unregelmäßig sein, vielleicht kommt da mal eine Regelmäßigkeit rein, das wissen wir alles noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall Bock, noch euch ein bisschen nicht nur akustisch wie jetzt hier im Podcast darüber zu informieren, was bei uns im Hintergrund passiert, sondern wollen euch das Ganze natürlich auch mal mit Bild und Ton zeigen, damit ihr auch mal seht, wer ist denn hier der Fleischermeister, wer ist seine Frau, was macht unser Vermieter, der immer gerne reinkommt, guckt, wird ja auch gearbeitet, naja, genau. Und wieder rausgeht. Das ist ein Standardsatz, den er gefühlt jeden Tag macht.
Ja.
Und damit ihr genau sowas mal seht, haben wir die Sizzle Crew als zweiten YouTube-Kanal gegründet. Könnt ihr gerne jetzt schon abonnieren. Und vielleicht ist sogar schon das erste Video online, wenn dieser Podcast online ist.
Ja.
Wir werden sehen.
Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ja, man kann schon sagen, auch ein Herzensprojekt. Wir reden schon seit einem Jahr darüber, dass wir das machen wollen.
Ich glaube, den haben wir schon viel länger, ne? Den Kanal haben wir schon mal vor einiger Zeit
gesichert. Ja. Den Namen, weil wir immer schon sowas machen wollten, aber dann ging das zeitlich auch nicht zuletzt, weil Corby noch bei seinem ehemaligen Arbeitgeber war, Julian noch und so weiter, ich habe meinen Master machen müssen etc. pp. Jetzt 2020 haben wir uns gesagt, okay, jetzt ist es soweit. Wir sitzen alle den ganzen Tag hier, machen nichts anderes mehr und dann können wir es auch schaffen, nebenbei einfach mit so einer kleinen Kamera, haben viele Leute, die so Vlogs hochladen, so eine kleine Sony Schieß mich tot RX irgendwas oder so. So eine Mini-Kamera quasi, kann man in eine Hosentasche stecken und damit filmen wir einfach unsere Vlogs oder unsere Behind-the-Scenes-Videos.
Theoretisch könnten wir ja eigentlich auch mal für sowas die neuen iPhones nehmen.
Ginge auch, ja.
Weil ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, Paul Ripke, der ja auch mal eine Zeit lang begnadeter Griller war, aber jetzt seit, ich glaube, einem Dreivierteljahr vegan lebt. Der macht seine aktuellen Kochvideos, macht er auch alle mit dem iPhone. Und das ist beeindruckend, was das für Bilder teilweise macht.
Ja, also die sind
schon krass.
Ich wollte gerade sagen, die iPhone-Bilder sind jetzt nicht unbedingt schlechter als die aus dieser kleinen Kamera.
Nee, deswegen meine ich das ja.
Ja, trotzdem ist es beeindruckend, was diese kleine Kamera. Ich habe da jetzt erst, wir haben schon 2-3 Videos im Kasten. Ich habe jetzt erst die Tage mal an den Einstellungen gefummelt und habe die mal richtig eingestellt vom Farbprofil und so weiter. Und das Bild jetzt ist fast genauso gut wie von unserer großen Kamera. Also das ist schon Wahnsinn.
Ja, nee, aber auf jeden Fall wird das ein spannendes Ding und wie Hannes schon richtig angesprochen hat, wir wollten das jetzt nicht so aus der kalten Hose rausschießen, sondern wenn wir solche Sachen machen, dann schon mit Herzblut und dass das Ganze auch irgendwie Hand und Fuß hat. Und ja, ich bin mal gespannt oder wir sind gespannt, was ihr dann an Feedback zu sagen habt zu den ganzen Videos.
Ja.
Freuen uns natürlich, wenn ihr da unter kommentiert. Könnt auch gerne mit dem Hashtag Podcast kommentieren, dann wissen wir gleich ganz genau, ihr habt das vorher im Podcast gehört. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was da alles so hinkommt.
Ja, ich hoffe, dass wir wirklich jede Woche ein Video da hochladen können, vielleicht auch 2, vielleicht auch mal 3, keine Ahnung, wie wir hinterherkommen, wie wir es zeitlich schaffen, dass es vielleicht kommen auch mal 2 Wochen keins, wir werden es erleben, aber es soll ganz viel hinter den Kulissen geben, vom Podcast, vom Grillaufbau, Lieferung, was weiß ich, wir sind unterwegs und machen, tun, im Prinzip so eine Art Vlog-Format, was passiert sonst so, auch unabhängig vom Grill.
Genau. Ah, du hattest noch eine zweite neue Ankündigung. Ach nee, du wolltest einen Blick hinter die Kulissen, war, wie läuft so eine Kooperation ab?
Ja, stimmt, wie läuft so eine Kooperation ab? Ja, jetzt wird es nochmal vielleicht ganz spannend für alle. Vielleicht haben wir auch Zuhörer, die selber einen Barbecue-Kanal haben, der noch ganz, oder
einen anderen Kanal auch.
Einen komplett anderen Kanal YouTube machen und sich fragen, wie läuft das eigentlich ab? Und ich kann ja so ganz grob sagen, es kommt eine Mail, wir beantworten sie, machen einen Deal und dann geht's los. War natürlich nur ein Spaß. Ich kann es natürlich auch nochmal ein bisschen ausführlicher und das wollte ich auch beleuchten. Also in der Regel wird ein Erstkontakt hergestellt per Mail. Das heißt, wir kriegen eine Anfrage von, ja, meistens sind es Agenturen, oftmals zumindest, zumindest für kürzere Koops, für so Jahresdinger mit Napoleon, da haben wir direkten Kontakt zur Geschäftsführung, das ist so auf einer freundschaftlichen Basis, das ist was anderes, aber ich rede mal vom normalen Prozess. Und dann kriegen wir also eine Mail, dann gibt es einen Erstkontakt, meistens macht Julian das, telefoniert dann mit denen, fragt mal, was die überhaupt wollen, was deren Ziele sind. Ob sie einfach nur, sag ich mal, ein paar Videos auftauchen wollen oder was auch immer. Ob sie eine Botschaft haben, die sie verbreiten wollen und so weiter. Ja, und dann schauen wir, ob uns das überhaupt in Kram passt, ob das zu uns passt, ob das für unsere Zuschauer cool ist, weil das ist ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall bei Kooperation immer beachten muss. Und das ist jetzt ein wichtiger Tipp für alle, die YouTube machen. Man sollte darauf achten, dass man nur eine Kooperation macht, mit der man wirklich Spaß hat und wo man zu 100% hinter dem Produkt steht. Das heißt, ein Video darf nie darauf aus sein, einfach nur Werbung zu machen, sondern sollte ein cooles Video sein, wo Werbung zweitrangig ist, sage ich mal.
Ja. Ja, bestes Beispiel ist ja sogar, dass wir auch Kooperationen logischerweise ablehnen. Eine handelte sich darum, dass wir einen elektrischen Rasenmäher-Roboter testen sollten. Klar hätten wir sagen können, ja, machen wir, lassen wir irgendwo im Hintergrund rumlaufen, aber das hätte ja niemandem einen Mehrwert gebracht. Und wäre ja auch irgendwie albern zu sagen, darüber berichten wir jetzt. Weil das passt weder zu dem Content, den wir da machen, und es würde auch keinen Sinn machen, wenn wir sagen, ja, heute grillen wir mal nicht, sondern heute stellen wir euch hier diesen super kleinen Rasenmäher-Roboter vor. Damit verlierst du am Ende dein Gesicht, und das ist ja auch Quatsch.
Ja, Hintergrund war, damals haben wir noch bei Julian im Garten gedreht, und da war die Aussage vom Hersteller, ja, wieso? Macht da ein Video im Hintergrund, fährt da zufällig lang und ihr erzählt kurz was drüber. Keine Ahnung. Das sind so Dinger, wo ich sage, nein, danke, machen wir nicht.
Ja.
Da können die einem noch so viel Geld bieten, das muss nicht sein. Also, das sollte immer wichtig sein, wenn man Kooperationen macht. Die sollten für alle einen Mehrwert schaffen und nicht nur für einen Mehrwert schaffen, weil man da irgendwie mal kurz ein paar Mark mitverdient. Langfristig gesehen hat man da dann nichts von.
Nee, deswegen machen wir das jetzt ja auch zukünftig immer so, oder auch in der Vergangenheit haben wir das schon so gemacht, dass wir uns das Gerät dann erstmal zuschicken lassen, dass wir es testen können. Was ist es für eine Qualität? Welchen Mehrwert bietet es? Ist es wirklich so, wie es vom Hersteller beschrieben ist? Wie sehen wir das aus neutraler Sicht? Weil klar, der Hersteller hat immer eine Idee, die er mit so einem Grill oder mit allem anderen entsprechend verfolgt. Muss ja nicht nur ein Grill sein, können ja auch irgendwie Zubehör sein, können irgendwelche Soßen etc. sein. Und er will ja damit was vermitteln, aber der Endverbraucher sieht es ja teilweise ganz anders und entdeckt vielleicht auch Funktionen, die so gar nicht vorgesehen waren. Und deswegen ist es für uns immer wichtig, dass wir den erstmal einmal haben, dass wir den anfassen können, dass wir den ausprobieren können, um dann zu entscheiden, ja, der ist cool oder der ist nicht cool. Und lass uns dann teilweise auch die Community entscheiden, weil wenn die Community sagt, ja, ganz nett, aber interessiert mich jetzt nicht großartig, dann ist für uns auch klar, okay, wenn das keinen interessiert, warum sollen wir das Ding dann weiter vorstellen? Weil am Ende hat dann niemand was von, weder wir noch der Hersteller. Und das ist, finde ich, immer persönlich auch immer ganz wichtig, weil am Ende soll es nämlich beiden Leuten Spaß machen, also sowohl dem Hersteller, der entsprechend Geld bei uns ausgibt, als natürlich auch uns, die das ganze Produkt dann am Ende vorstellen.
Ja, und natürlich vor allen Dingen den Zuschauern.
Auch.
Das ist eigentlich das Wichtigste, das hast du ja aber gerade sehr deutlich gesagt. Von daher, ich glaube, Tipp Nummer 2, wenn man sich auf ein Produkt einlässt, ausgiebig testen, man muss selber dahinter stehen und ich würde vorsichtig sein, wo ich eine Unterschrift drunter gebe, wenn ich denn eine gebe. Ich würde erstmal ruhig anfangen und ein bisschen gucken, was passiert. Macht Julian, ne?
Also. Für alle, die das jetzt logischerweise nicht sehen konnten, Julian ist hier einfach im Kreis rumgelaufen, weil er hat jetzt eine neue Uhr, die seine Schritte mitzählt. Und er muss sein Bewegungsziel für heute erreichen.
Ich vermute, Julian, nick mal bitte, du hast die Meldung gerade bekommen, dass du dich bitte mal für eine Minute hinstellen solltest. Ja, logisch. Oh, herrlich, also das ist die Technik, ist das nicht schön. Aber auch das gehört zum Podcast dazu, dass wir hier gucken und neben uns einer wie so ein Hampelmann im Kreis rennt und ich mich frage, was will er mir damit jetzt sagen? Ja, also das ist auch wichtig, dass ihr da auch stets informiert seid.
Ja, jetzt sind wir aber wieder vom Thema abgekommen. Wo waren wir denn gerade?
Wir waren da, dass man also dann das Produkt ausgiebig testet.
Genau.
Ja, und danach ist eigentlich, der Rest ist, glaube ich, selbsterklärend. Wenn man dann feststellt, die Community feiert es, du feierst es, der Hersteller feiert es, dann macht man eine Kooperation. Und wenn alles richtig gut läuft, dann sagen beide Seiten, hey, wir könnten uns vorstellen, das im nächsten Jahr fortzuführen. Dann führt man das weiter und weiter und weiter. Und so entstehen dann langfristige Partnerschaften, wie bei uns zum Beispiel mit Napoleon als Grillhersteller oder auch mit Ankerkraut. Da haben wir angefangen mit eigenen Gewürzen. Jetzt haben wir immer so einen Code, so einen Promocode, den wir in einer Handvoll Videos dann auch mal raushauen. Also müsst ihr euch ein Video angucken. Bei einigen Videos kommt der drin vor. Da könnt ihr dann immer Geld sparen bei Ankerkraut und so weiter und so fort. Also ja, so haben wir im Prinzip uns Partner aufgebaut. Auch Don Carne gehört dazu mit Fleisch. Ja, ich glaube, das kann man jetzt YouTube-technischen alle Bereiche übertragen, ob das Technik ist, ob das, ja gut, Auto ist schwer.
Am Ende ist eigentlich immer nur wichtig, also für diejenigen, die es wirklich selber aus, in irgendeiner Form betreiben wollen oder betreiben, dass man authentisch ist und so. Dass man nicht seine eigene Meinung in irgendeiner Form verkauft, weil das ist uns auch immer ganz wichtig, wenn an diesem Grill oder an irgendeinem Zubehör was scheiße ist, also nicht so gut optimiert ist.
Ja, dann muss man das auch sagen.
Dann sprechen wir das auch entsprechend an. Und es gibt teilweise sogar dann auch die Hersteller, die darauf reagieren. Ich kann mich erinnern, dass es letztes Jahr bei dem Outdoor-Chef hat der Hannes die Rollen moniert und bei dem diesjährigen Outdoor-Chef sind die Rollen schon mal deutlich besser. Wenn auch, größer. Wie ich feststellen musste, für mein Empfinden an der falschen Seite angebracht.
Ja, aber sie sind auf jeden Fall schon mal größer geworden.
Und das, deutlich besser zum Fahren, ja.
Ja, das haben andere Hersteller nach wie vor nicht gemacht. Aber wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch, nicht nur wir, natürlich auch die Kunden bei Napoleon Grills gesagt, bei der neuen Rogue-Serie, was ist da passiert? Die Sizzle-Zone ist geschrumpft und nicht mehr höhenverstellbar. Napoleon hat drauf reagiert, hat einfach gesagt, okay, wir splitten die Rogue-Serie in 3 Unterserien auf und haben jetzt eine SE-Serie für alle, die die große Sizzle-Zone haben wollen und eine Höhenverstellung. Und für alle, die das vorher besser fanden, kriegen etwas günstiger die kleine Sizzle-Zone, wo dafür dann das Seitenteil wieder abklappbar ist. Das geht nämlich bei einer höhenverstellbaren nicht, weil der Gussrost dann rausfallen würde, wenn man es abklappt, weil er eben locker sitzt. Also da hat der Hersteller ganz klar, ja, ich will jetzt nicht sagen auf uns, das wäre überheblich, aber auf die Kunden, auf das, was der Markt gefordert hat, reagiert.
Ja. Ist ja auch das Schöne, also in so einem YouTube-Video gibt es ja direktes Feedback auch von den, also aus Herstellersicht jetzt, von den entsprechenden Kunden. Und das sieht man ja auch immer wieder unter irgendwelchen Videos, dass viele die gleichen Probleme oder die gleichen Vorteile haben. Und das ist natürlich auch für den Hersteller super interessant zu sehen, A, das ist ein Problem für meine Kunden, wie kann ich das optimieren? Oder A, das ist, läuft sehr gut. Das sollte ich mal vielleicht noch mehr in mein Marketing mit einbauen oder sowas.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele für sich nutzen, weil das eben bei der klassischen Fernsehwerbung nicht geht. Du kannst leider nicht durch den Fernseher gucken, wie reagiert derjenige, der gerade die blöde Werbung sieht, auf mein Produkt, sondern ja, du siehst es dann wirklich nur an Zahlen, an Verkaufszahlen. Bei uns siehst du es eben bei YouTube-Videos, wenn da sowas drin vorkommt, siehst du es eben an den Kommentaren schon.
Ja,
da fängt es an. Ja. Also ist eine feine Sache. Kooperationen sind nicht nur eine feine Sache und eine monetäre Sache, sie sind eine sehr, sehr wichtige Sache, dadurch lebt der Content. Wenn wir keine Kooperation hätten, dann hätten wir hier 1-2 Grillgeräte und könnten euch auch gar nicht die Vielfalt präsentieren, denn man muss ehrlich sagen, wir haben mittlerweile so viele Geräte hier, aber auch schon gehabt, weil wir wieder welche abgegeben haben oder wie auch immer im Catering noch einsetzen, auf jeden Fall wäre das monetär gar nicht machbar, so viele verschiedene Geräte zu zeigen, zu präsentieren und so weiter. Von daher ist das, glaube ich, ja für uns auch da schon alleine ein riesen Mehrwert.
Ja, und ich glaube, da sind auch teilweise viele Geräte dabei, die wir so gar nicht auf dem Schirm hätten. Weil das sind zum Beispiel diesen Everdur-Grill habe ich vorher so noch nicht gesehen. Hätten die uns nicht angeschrieben, wären wir da zum Beispiel gar nicht drauf aufmerksam geworden.
Ja, wir haben es uns dann auf der Spore angeguckt und waren, glaube ich, vom Design alle erstmal begeistert, weil es was völlig Neues ist.
Ganz genau.
Ja.
So, jetzt kommt gleich nochmal zum Abschluss dieses Podcasts eine kleine Feedback-Runde auf Hannes beantwortet Kommentare von Kommentaren.
Ja, ich lese dir vielleicht auch was vor. Ich muss nochmal
gucken, kannst du auch machen.
Die sind teilweise relativ lang. Julian hat mir die rumgeschickt, die kommen alle aus unserer Facebook-Gruppe, die den gleichen Namen hat wie unser neuer YouTube-Kanal, nämlich Sizzle Crew. Und ja, der gute Samuel D. zum Beispiel schreibt, dass er einen Pulled Pork Sous Vide gemacht hat, haben wir mal als Video gebracht und er hat sich auch strikt nach unserer Anleitung gehalten, hat dann aber insofern verkackt, als dass ein bisschen zu wenig Wasser im Sous Vide Becken war und der Stick ausgegangen ist. Ganz wichtige Info, ein Sous Vide Stick hat immer eine Min- und Max-Marke, die sollte man auch einhalten. Die Min-Marke ist fast wichtiger als die Max-Marke, denn wenn der Wasserstand unterhalb der Minimum-Marke ist, dann hat da irgendwie ein Sensor oder irgendwas löst aus und die Pumpe geht aus, der Sous Vide Stick geht aus und dann steht da einfach nur Error oder Fehler und Ende und dann geht nichts mehr. Und das ist bei ihm mitten in der Nacht passiert, wahrscheinlich durch die...
Das ist ärgerlich.
Ja, die Pumpe erzeugt natürlich auch eine Strömung, eine Bewegung. Wahrscheinlich ist dann irgendwie da ein Sensor ausgelöst, ausgegangen. Und sein Pulled Pork ist, oder seine Wassertemperatur ist von 75 auf 45 Grad abgeschmiert. Da hat er es gemerkt und dann wieder ein bisschen Wasser aufgefüllt, zugeschaltet und fragt halt, was wir denken, ob es versaut ist oder nicht. Hinblick Bakterien etc. pp. Deine Meinung?
Ja, kommt drauf an. Ich weiß jetzt nicht, wann er es gemerkt hat. Wenn es natürlich
ein paar Stunden.
Ja, okay. Ja, wir hatten ja mal tatsächlich diesen Sous-Vide-Test gemacht mit dem Steak, was dann am Ende grün war. Ist natürlich logisch, dass bei einer Temperatur um die 40 Grad sich Bakterien schon sehr gut ausbreiten können. Wenn das jetzt aber, ich sag mal, 2-3 Stunden später aufgefallen ist, dann sollte das kein Problem sein. Wahrscheinlich auch noch nach 4-5 Stunden nicht.
Ja.
Aber wenn es dann ja doch tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, es ist nachts um 12 passiert und am nächsten Morgen um 9 ist er dann aufgestanden, weil es ein Sonntag war, deswegen hat er ausgeschlafen, der gute Samuel, dann kann das Ganze natürlich schon ein bisschen kritischer sein. Also je schneller man das Ganze merkt und reagieren kann, desto besser. Ab einer gewissen Zeit würde ich dann zumindest ein bisschen Vorsicht walten lassen.
Ja, das Problem wird sein, dass er es ja selber nicht weiß, wann es ausgestiegen ist. Er könnte jetzt anhand der Ausgangstemperatur und der Wassertemperatur mit Umgebungstemperatur, Wärme, Leitkoeffizient etc. pp. Ausrechnen, wie lange es wohl gedauert hat. Aber wenn er das Pulled Pork vorher schon einige Stunden bei 75 Grad hatte, da tötet man ja schon einen Großteil der Bakterien ab. Ich glaube, dass das sollte noch super funktionieren. Beim Steak war, glaube ich, auch das Problem, dass wir nicht über 52 Grad gegangen sind und die meisten Keime erst bei über 60 anfangen, ja, sukzessiv zu sterben. Ich glaube, bei, ist jetzt Achtung, gefährliches Halbwissen, ich glaube, so bei 87, 88 oder 82 Grad laufen Gastrogeschirrspüler, weil es dann heißt, 99,99% aller Bakterien sind tot.
Was dann ja wieder beim Pulled Pork, wo wir den Faden zurückspinnen, passen würde, weil Pulled Pork hast du ja am Ende dann deine 90, 92 Grad, die du erreichen solltest.
Genau. Also, ich meine, das liegt im Sous-Vide-Becken bei 75 Grad, aber es kommt ja danach nochmal auf den Grill.
Genau.
Und spätestens da ist es ja so weit, so heiß, dass selbst wenn vorher Bakterien entstanden sind, sind sie dann wieder tot. Man kann ja, um nochmal die Brücke weiterzubauen, man kann ja sogar theoretisch Gammelfleisch essen, wenn man es nur heiß genug erhitzt, weil man dann die Keime abtötet. Ob das nun lecker und gesund ist, weiß ich nicht, aber theoretisch ist es machbar. Von daher glaube ich, dass Pulled Pork kann ja problemfrei noch essen.
Ja, denke ich auch. Ich glaube nur, dass die Plateauphasen ein bisschen unterbrochen wurden dadurch. Aber am Ende wird das Ergebnis trotzdem, denke ich, sehr lecker sein.
Ja, ich habe mir eine sehr schöne Frage noch. Ich glaube, Pulled Pork, Sous-Vide haben wir abgehakt. Denke, das ist ausreichend beantwortet. Vom Björn T., auch aus der Sizzle Crew. Er fragt nach danach, wie wir unsere Steaks auftauen, unsere vakuumierten Steaks. Also grundsätzlich frieren wir nur Fleisch vakuumiert ein. Alles andere gibt es bei uns nicht mehr, nur noch im Vakuum, weil es einfach viel hygienischer ist. Und
versuchen, flach einzufrieren. Also nicht, dass es irgendwie Beulen wirft, dadurch, dass du es auf ein anderes Stück Fleisch legst oder so, sondern dass es wirklich eine plane Fläche hat. Macht es nämlich am Ende deutlich einfacher auch beim Grillen, weil man kann das nämlich auch gefroren grillen. Haben wir auch schon mal als Video gemacht.
Ja.
Aber ansonsten gibt es ja klassische Methoden. Relativ schnell geht das Ganze im kalten Wasser auftauen, dann brauchst du ungefähr eine Stunde, je nach Dicke des Fleisches. Ein bisschen schonender soll es wohl sein, das Ganze über den Kühlschrank zu machen, sprich man legt es in den Kühlschrank und lässt es da dann so 24 Stunden auftauen oder halt direkt gefroren grillen, je nachdem. Ja.
Dann Folgefrage, im Vakuum auftauen lassen? Ich würde sagen, wenn ich es ins Wasserbad schmeiße, definitiv. Dann sollte ich den Beutel auf jeden Fall drum lassen. Wenn ich es in den Kühlschrank lege, ich lasse es meistens auch im Beutel, weil da eben 99,99% des Sauerstoffs raus ist. Das ist ja luftleerer Raum quasi, das Vakuum. Und Sauerstoff, auch Bakterien brauchen Sauerstoff zum Leben. Je weniger Sauerstoff, desto schlechter können die sich vermehren. Deswegen würde ich es auch im Vakuum auftauen lassen. Man kann das auch rausnehmen, wenn man sagt, ich will da irgendwie beim Auftauprozess schon, keine Ahnung, 2 Rosmarin drauflegen, um es irgendwie zu aromatisieren oder so. Ja, kann man auch machen.
Ja, am Ende ist, glaube ich, auch mal wichtig, was will man damit jetzt machen? Ist es jetzt ein klassisches Stück Steak, was einfach nur gegrillt werden soll? Dann kann man es, wie gesagt, auch gefroren grillen. Ist es jetzt eher so ein großer Nacken oder ein etwas festeres Stück Fleisch, ein bisschen größeres, dann sollte man es deutlich langsamer auftauen lassen, sprich am besten im Kühlschrank, dann kann man es ideal verarbeiten.
Ja, so ist es. Juti, ich guck mal gerade weiter, was ich hier noch so finde. Okay, jetzt muss ich einmal Zeit überbrücken. Corby, erzähl mal eine Geschichte.
Was möchtest du denn hören, Hannes?
Och, eine Geschichte. Du, was kannst ja mal kurz über einen Smashburger erzählen. Dann suche ich nochmal, lese ich mir mal eine Frage durch.
Ja, dann mach das. Ja, der Smashburger war eine coole Idee, die uns, glaube ich, auch ein Zuschauer tatsächlich geschickt hatte und gefragt hat, warum wir denn noch keinen Smashburger hatten. Hatten wir bis dato so in der Form eigentlich noch gar nicht wirklich auf dem Schirm. Ist jetzt eigentlich auch nichts Spektakuläres. Geht einfach nur darum, dass das Patty genommen wird und auf der Plansche oder in der Pfanne platt gedrückt wird. Sprich, man hat nicht so ein dickes Patty. Dadurch soll es deutlich saftiger werden und hat mehr Röstaromen, dadurch, dass mehr Fläche aufliegt. Wir haben das Ganze mit einer Chili-Cheese-Soße kombiniert. Beide super lecker. Leider hatten wir bei dem Hackfleisch scheinbar den Praktikanten am Fleischwolf, weil wir wollten grob gehacktes haben, haben aber leider super fein gehacktes bekommen. Wenn wir das grob gehackte bekommen hätten, wäre es sicherlich noch saftiger geworden, weil dann einfach größere Fettstückchen auch mit enthalten gewesen wären. Aber auf jeden Fall eine lustige Variante und geht halt auch super schnell, ne? Weil der Burger ist dann nicht sehr, sehr, sehr hoch, das Patty, und ist dadurch schneller gar. Dementsprechend haben wir uns auch entschieden, gleich einen Doppeldecker draus zu machen und haben ja zwei Stücken Fleisch raufgelegt auf den Burger.
Ja, macht es aber nicht einfacher, einen Gargrad zu treffen. Also das Thema Medium ist da eine schwere Geschichte. Aber ich sag's mal, wie es ist, bei Hackfleisch und 20% Fett. Ich persönlich sage mir, ist das egal, ob der Medium oder durch ist, weil es ist auf jeden Fall zart, saftig und lecker.
Ja, und wollte gerade sagen, lecker war nämlich auf jeden Fall.
Ja, so ist das. Gut, ich habe jetzt auch eine Frage tatsächlich rausgesucht, Corby, das hast du fantastisch gemacht. Und zwar eine letzte abschließende Community-Frage, die wir jetzt noch beantworten. Ich glaube, dann sind wir auch durch für heute mit dem Podcast, es sei denn, du hast gleich noch was Wichtiges. Auf jeden Fall, der Stefan Z. hat die Frage gestellt, er hat einen, oder ich sag mal anders, er hat einen großen Fuhrpark an Grillgeräten. Und auch an Möglichkeiten wie so Vitro-Tisserie, Beefer etc. Und jetzt fehlt ihm noch eine Sache zur Vollendung, nämlich ein Smoker. Und er möchte natürlich auch nicht unendlich viel Geld ausgeben, fragt deswegen nach einem coolen Smoker, der die 1.000-Euro-Grenze nicht reißt, also nicht über 1.000 Euro kostet. Möchte aber auch eine leichte Bedienung haben und hat an den Pellet-Smoker gedacht. Wir haben vor 2-3 Podcasts habe ich mit Julian ausführlich über das Thema Pellet Smoker gesprochen. Bin jetzt tatsächlich gar nicht so im Bilde, wie viele Geräte es gibt, die unter 1.000 Euro kosten. Gibt es auf jeden Fall, er hat selber hier welche geschrieben. Glaube aber, der Moesta Smoker, Pellet Smoker, der bald rauskommt, ich bin mir nicht sicher, ob der knapp über oder knapp unter oder um die, also der liegt bei um die 1.000 Euro. Ich glaube, der reißt die Marke knapp. Ob der gut ist, kann ich noch nicht sagen, aber das wäre vielleicht ein Gerät für ihn.
Tja.
Ja, Corby weiß es natürlich auch noch nicht, er hat ihn ja auch noch nicht testen können.
Gesehen habe ich ihn schon, hat einen ganz guten Eindruck gemacht, aber ich weiß auch, dass die Jungs noch fleißig am Entwickeln waren, weil noch viele Punkte aufgefallen sind, die sie dann doch noch besser machen wollten, was ja auch Sinn macht, bevor man was Halbfertiges auf den Markt wirft.
Ja, keine Frage.
Ein spannendes Ding. Am Ende ist immer die Frage, was hat man vor? Wie intensiv möchte man den nutzen? Wir haben ja tatsächlich auch mal hier diesen, in Anführungsstrichen, Billig-Smoker. Wie heißt der? Der hat ja auch 1.000 Namen. Weil
El Fuego Portland.
Genau. Ja. Der wird ja auch immer unter, ähnlich wie dieser Tepro Toronto, unter verschiedensten Namen verkauft.
Ja, genau.
Ist halt ein so ein Ding, was gefertigt wird, dann wird es an verschiedene Hersteller verkauft, jeder macht sein Label drauf und fertig.
So ist das, ja.
Und ich weiß, dass der bei einigen Zuschauern auch im Garten steht. Die haben den nochmal ein bisschen optimiert, so Ofendichtband und sowas rangemacht, damit der Rauch wirklich im Grill bleibt. Und da sind viele dabei, die sagen, ja, ich habe da problemlos meine 6-7 Nacken drauf gemacht. Funktioniert super. Und das Ding kostet zum Beispiel nur 180 Euro, glaube ich.
Weniger noch.
Ja, je nach Angebot.
Ja, stimmt. Wir haben, glaube ich, 80 gezahlt, 90. Ja, also wenig Geld. Ja, kann man auch machen, ist aber sicher nicht das, was
Nein,
sich der
ich,
Stefan vorstellt.
Nein, ich wollte gerade sagen, er möchte wahrscheinlich da wirklich einen richtigen Smoker haben, der dann auch sicherlich noch einfacher zu bedienen ist. Das ist ja der Riesenvorteil bei diesen Pellet-Grills, dass du da einfach deine Pellets reinhaust, drückst einen Knopf und fertig. Während bei diesen anderen Smoker muss man ja immer wieder auch dann Rauch nachlegen, beziehungsweise Chips oder Chunks.
Ja, also ich glaube, einen normalen Smoker ohne Pellet, also einen richtigen Smoker kriegt man für ein paar tausend Euro problemlos, ein gutes Gerät.
Ja.
Pellet-Smoker kriegt man bestimmt ein kleineres Gerät für unter 1.000 Euro, auch gute Geräte. Die meisten liegen so bei, ich würde sagen zwischen 1.000 und 1.400 Euro. Da liegen so die eine Vielzahl der Geräte und die sind echt alle sehr gut, glaube ich. Also wir haben hier Traeger schon verschiedene gehabt, die waren alle super. Ich könnte mir vorstellen, dass der Moesta Pellet Smoker super wird. Von den Breuking-Geräten habe ich bislang auch nur Gutes gelesen und gehört. Also ich denke...
Weber bringt auch jetzt auch einen raus, glaube ich, ne?
Da bin ich tatsächlich gar nicht informiert, kann aber gut sein. Aber am Ende macht jetzt jeder einen raus, ja.
Ja, und am Ende macht es, glaube ich, Sinn, einfach mal in den Grillfachhandel zu gehen. Gibt es tatsächlich nicht so viele, aber wenn es diese Möglichkeit gibt, da mal hinzugehen, sich die einzelnen Geräte anzugucken, weil am Ende können die natürlich auf Bildern alle super schön aussehen, aber wie ist die Verarbeitung, wie fühlt sich das Ganze an, wie ist die Technik dahinter, die ist ja, denke ich, dann am Ende entscheidend, auch für definitiv, den Preis, den man ausgibt, weil man kann auch 1.000 Euro ausgeben und dafür kriegt man entweder was sehr, sehr Gutes oder was sehr, sehr Schlechtes, was aber optisch erstmal beides gleich aussah.
Ja, also gerade was Optik angeht, ich kann euch eins sagen, ein Smoker sieht nur am Anfang einmal so aus, wie er aussieht, und danach wird er nicht mehr so schön aussehen, nee, weil nicht zuletzt der Rauch für diverse Ablagerungen sorgt. Also
ja, logisch.
Achtet eher darauf, wenn ihr euch so Dinge anguckt, wie dick ist die Materialstärke, haben die vielleicht in der Garkammer eine Verstärkung, so Doppelwandigkeit.
Schaut euch die Dichtung an.
Genau.
Weil das ist auch immer mal ein Fakt, der dabei kommt, dass der Rauch an verschiedenen Stellen dann doch austritt. Der soll aber ja in der Kammer bleiben natürlich. Guckt euch die Verarbeitung von den einzelnen Knöpfen und so an.
Ja, super Tipp zum Thema Dichtung. Wenn ihr jetzt so einen Kalkrauchgenerator oder keine Ahnung, eine E-Zigarette oder sowas habt, macht mal im Laden so ein Gerät an, pustet rein, Decke drauf, dann seht ihr, wo der Rauch rauskommt. Dann wisst ihr, wie dicht das Gerät ist.
Ja, der Pro-Tipp von Hannes heute.
Genau so ist es. Nehmt das bitte nicht zu ernst, sonst heißt es aber hier, die Sizzle Brothers haben gesagt, ich soll das so machen. Nein, wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass ihr damit gut fahrt, sage ich mal. Nein, also, ja, ich glaube, gerade das Thema Dichtung ist tatsächlich sehr wichtig, ja.
Ja, und ansonsten, ja, ich finde es immer persönlich, gerade bei solchen Sachen, einfach mal angucken, wenn es die Möglichkeit gibt, und dann entscheiden. Weil am Ende gibt es viele Geräte, die alle das Gleiche machen, und irgendwelche Nuancen entscheiden dann, was der vielleicht besser oder schlechter kann als der andere.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich merke es immer wieder, wenn wir so Community-Fragen haben, mir fällt es unheimlich schwer, eine Grill-Smoker-Kauf-Fachberatung, ob das über Videopodcast oder per Mail ist, zu machen, weil man einfach, es gibt so viel, was man schreiben könnte, aber es gibt genauso viel, was man nicht schreiben kann, weil am Ende muss derjenige, der es haben will, ja nicht nur, du gehst ja auch nicht ins Autohaus und sagst, ich habe 30.000 Euro, ich will jetzt ein Auto, gib es mir, was kriege ich dafür, sondern das Auto findet dich, beziehungsweise du findest ein Auto und sagst, das will ich haben, dann stellst du fest, es ist viel zu teuer und guckst dann vielleicht, was gibt's Ähnliches, kann ich da abspecken, macht das Sinn, macht das keinen Sinn oder spare ich vielleicht noch ein Jahr länger, was weiß ich. Und ich glaube, das ist beim Grill ganz genauso. Also da muss man einfach selber hingehen, sich eine Meinung bilden. Einfach nur auf jemanden hören, sagen, den nehme ich jetzt, wäre Blödsinn.
Ja.
Gut, Blödsinn wäre es auch, wenn wir jetzt immer weiterreden, weil wir haben ja nur eine begrenzte Podcast-Zeit. Nein. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine gute Stunde auf jeden Fall gesprochen. Theoretisch können wir wahrscheinlich noch Stunden weiterreden.
Wir würden noch wahrscheinlich einige weitere Themen finden. Dafür, dass das Thema, was wir uns eigentlich überlegt hatten, heute Feuerplatte war und wir wieder von allen möglichen anderen Themen abgelenkt wurden.
Ja, aber das ist aber das Schöne. Genau, das macht's ja aus.
Einfach mal drauf losquatschen. Viele Sachen ergeben sich dann ja auch erst, wenn man drauf losquatscht, und finde ich auch viel schöner, als wenn man irgendwie so ein Skript hat und das irgendwie stumm vorlesen.
Dann könnte
würde
ich hier ein Buch vorlesen.
Ja.
Das nächste Mal machen wir eine Lesung aus Harry Potter, der Stein der Weisen. Eine Stunde. Fehlerfrei, Corby. Fehlerfrei. Üb das.
Ja, das war schon früher meine größte Schwäche.
Ich habe tatsächlich mal in der Schule bei einem Vorleser, ich weiß nicht, was mich da geritten hat in der Orientierungsstufe. Gibt's die eigentlich noch, die Orientierungsstufe?
Nee.
Auch habe ich nicht verstanden. War früher ein Highlight. Nach der Grundschule 2 Jahre Orientierungsstufe.
Ich glaube, die gab es ja nur hier bei uns im Norden.
Ist das so?
Auch wieder gefährliches Halbwissen, aber ich meine, die gab es tatsächlich nur bei uns.
Okay,
weil
krass.
Schulbildung bzw. eine Schulsache ist ja Ländersache.
Stimmt, ist ja gar nicht Bundes-, sondern Ländersache. Also gibt es vielleicht Wissen. Also ich erkläre es euch, die Orientierungsstufe war eine Art Vorstufe, heißt es bei anderen Ländern dann vielleicht, zum orientieren, wie gut bist du? Also wurdest du eher als dümmlich oder eher als schlau eingeschätzt, um es mal ganz ehrlich zu sagen?
Also es ging darum, auf welche weiterführende Schule man kommen soll, und da wurde man da vorbereitet und hat eine Empfehlung seines Lehrers entsprechend am Ende bekommen.
Die Lehrer haben dann gesagt, der ist fürs Gymnasium geeignet oder Richtung Hauptschule ist vielleicht hier die bessere Wahl. Oder
versuch's mal eine Hauptschule, da gehörst du dann zu den Besten.
Genau, ja, oder auch der ist besonders gut. Da haben wir dann noch andere Bildungszweige für. Nein, also die Orientierungsstufe war einfach eine Orientierung tatsächlich. Wie ist das Kind drauf? Und ich halte das auch für sinnvoll, weil viele Eltern neigen dazu. Mein Kind per se muss auf jeden Fall Abitur machen und studieren gehen. Aber jetzt, das hat ja nicht mal unbedingt was mit Schlauheit zu tun, sondern vielleicht hat das Kind auch einfach gar keinen Bock, ein Abitur zu machen und fährt mit der Realschule viel besser oder macht Realschulabschluss, um dann aufs Gymnasium zu wechseln und sozusagen, weil es mit der Zeit gereift ist und weiß, okay, ich will's aber noch und so weiter. Von daher fand ich das gut, und heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr so. Wo wollte ich eigentlich drauf hinaus?
Genau das Gleiche habe ich mich auch gerade gefragt.
Ich weiß schon gar nicht,
was wolltest du jetzt eigentlich erzählen?
Ich war irgendwo bei der Orientierungsstufe. Ich weiß gar nicht mehr, warum.
Ja, sehr gut. Also aber gut, dass du doch mal das niedersächsische Bildungssystem erklärt hast.
Ja, nee, finde ich auch. War mir auch enorm wichtig, ein Anliegen.
Aber was du jetzt erzählen wolltest?
Weiß wahrscheinlich keiner mehr.
Ja,
okay. Naja. Ach doch, klar, Vorleserwettbewerb.
Logisch. Ach ja, genau.
In der Orientierungsstufe habe ich mal beim Vorleserwettbewerb teilgenommen. Ich bin relativ weit gekommen. Und danach kann ich dir sagen, in meinem Weg zum Schulabschluss habe ich in Deutsch gerade zum Schluss so 12., 13. Klasse hatte ich immer nur 6 Punkte. Unter meiner, also das war eine 4. Unter meinen Deutschklausuren stand immer drunter, du hast alles super gemacht, du hast den Kern gefunden, deine, was weiß ich, Interpretation war wirklich klasse. 4. Also da stand nur Lob und dann knallhart 4. Und ich wusste nicht warum, aber es war mir auch egal.
Na bitte.
Ja, es war mir auch egal, weißt du Bescheid.
Ich habe an der Orientierungsstufe mal an einem plattdeutschen Vorlesewettbewerb teilgenommen.
Oh Gott,
ja.
Dit und dat auf platt.
Quasi. Heute kann ich es nur noch verstehen, nicht mehr schnacken.
Ja, ich kann es weder noch. Also, in dem Sinne, jetzt wisst ihr auch über meine schulische Bildung, was das Thema Deutschunterricht angeht, Bescheid. Das nächste Mal reden wir dann über...
Aber aus dir ist ja trotzdem was geworden.
Erdkunde. Ja, eben. Ich habe alles studiert und so.
Erdkunde war übrigens mein Lieblingsfach. Fast immer auf 1 gestanden. Bio, das war ja auch stumpfes Auswendiglernen.
Ja.
Ich konnte tatsächlich mal alle Hauptstädte von jedem Land der Welt auswendig. Kann ich heute auch nicht mehr.
Ich könnte nicht mal, ich sag mal, Deutschland kriege ich noch hin, Frankreich auch noch, dann wird's aber auch schon eng.
Ja.
Ja, Spanien zum Beispiel.
Madrid.
Ich dachte Mailand.
Mailand oder Madrid, genau. Hauptsache Italien.
So ist es. Schön gut, in dem Sinne, ich glaube, wir werden nichts Produktives mehr hier heute von uns geben. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Und ich bin jetzt auch raus und muss Hannah so ein bisschen Erdkunde beibringen. Also, bis dahin. Und wenn ihr irgendeine Frage habt, ganz wichtig noch, ähnlich wie die Jungs aus der Sizzle Crew gerade oder auch die Mädels, schreibt uns gerne eine Mail an mitmachen@sizzlebrothers.de und dann wird vielleicht auch dein oder eine oder andere Frage hier beantwortet.